Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 90 vom 8. Mai 2024. Diesmal brandaktuell aus der digitalen Profilgrube der Bodenkommunikation. Und wie könnte es auch anders sein? Eigentlich jetzt elementar entgegengesetzt ist die Laura hier mit mir in der digitalen Profilgrube. Hallo Laura.
Das stimmt, hallo
zusammen. Ja, du bist ja eigentlich eine Frau des Wassers, sag ich mal so, ne? Und wirst uns heute aber was über verbrannte Geschichten erzählen. Ich bin schon ganz gespannt, was du da diesmal vorbereitet hast, ne? Da muss man sich schon fragen, Laura, wie bist du auf so ein Thema gekommen?
Tatsächlich habe ich mich damit schon im Studium, also ich mich befasst, aber andere Leute, wie sich halt Waldbrände auf die Bodeneigenschaften auswirken, ne? Was ist so, ob das eher gut ist oder schlecht? Und dann war ich ja jetzt in Australien auch letztes Jahr und da gab es dann halt auch immer natürlich auch so Schilder, hier hat der Wald gebrannt, keine Ahnung, dann und dann, aber halt auch, dass dort auch Brandmanagement quasi betrieben wurde, sozusagen. Also
Gefahren, ja.
Da waren ja die Wälder und die Bäume noch ganz schwarz dann auch. Und ja, fand ich schon spannend. Deshalb dachte ich, gebe ich da mal so einen kleinen Überblick drüber.
Laura, du hast mich wie immer entzückt, auch mit dieser Themenauswahl. Und ich bin ja ein Freund, oder ich muss auch sagen, ich bin ja hier auch im Team, sage ich mal, für Nachhaltigkeit zuständig, ne? Und deswegen hast du ja von mir, als du nach Australien gereist bist, sofort gesagt bekommen, Laura, das wird eine nachhaltige Sache, weil wir werden noch oft in diesem Podcast davon zehren. Und genauso kommt es jetzt auch. Also ich freue mich sehr, dass du dieses Thema heute vorbereitet hast und bin auch wirklich sehr, sehr gespannt, weil ich weiß da so gut wie nichts darüber, muss ich sagen. Da erwischst du mich heute sozusagen auf kaltem Fuß. Aber Laura, bevor wir damit anfangen, ist es natürlich wie immer auch unser Anspruch, sage ich mal, so kleine Fehlerchen oder Ungenauigkeiten aus anderen Folgen zu korrigieren. Und da war in der letzten Folge, Folge 89, Schlau mit Agri-PV, dem Andres möglicherweise etwas unterlaufen. Es ging um Agri-PV-Anlagen, um diese besondere Form der Landnutzung sozusagen, wo wir beide auch festgestellt hatten, okay, da ist studientechnisch jetzt noch nicht so viel los auf dem Markt, ne? Aber wir haben es trotzdem versucht und die Rebecca vom NABU hat sich gemeldet mit zwei wichtigen Anmerkungen, die ich an der Stelle mal verlese. Erstens, in der Einführung zu dem Thema wurde es so dargestellt, dass Agri-PV-Anlagen nur hoch aufgeständerte Anlagen sind. Später wurden zwar auch noch die vertikal aufgeständerten Anlagen erwähnt, aber für jemand Unwissenden bleibt hängen, dass es immer noch hoch aufgeständerte Anlagen sein müssen. Soweit das Zitat. Danke, Rebecca, für die Anmerkung. Das korrigieren wir natürlich an der Stelle. Also Agri-PV-Anlagen sind nicht ausschließlich hoch aufgeständert, sondern können auch vertikal aufgeständert sein. Also die verschiedenen räumlichen Anordnungen, ne, von Agri-PV-Anlagen. Das ist wichtig. Und zweitens, schreibt sie, wurde in der Einführung gesagt, alle Agri-PV-Anlagen seien FFPV-Anlagen, also Freiflächen-PV-Anlagen. Über Definitionen lässt sich bekanntlich streiten, aber zumindest in Bezug auf das Solarpaket stimmt es leider nicht und in dem Zusammenhang wurde es genannt. Beispielsweise gelten die ökologischen Mindeststandards nur für die klassischen Freiflächen-PV und nicht für Agri-PV. Das war mein Schnitzer sozusagen. Ich hatte das versucht runterzubrechen, wie es des Lehrers gute Eigenschaft ist eigentlich, ne, dass ich gesagt habe, okay, jede Agri-PV-Anlage ist sozusagen eine Freiflächen-PV-Anlage, ne, aber nicht jede Freiflächen-PV-Anlage ist eine Agri-PV-Anlage. Das hat Rebecca hier an der Stelle auch nochmal richtig gestellt und auch vielen Dank dafür. Laura, hast du die Folge schon gehört?
Nein, tatsächlich noch nicht.
Ich kenne dieses Grinsen immer schon. Aber dann bist du jetzt vorbereitet, Laura. Wenn du die Folge dann hörst, wenn du mal Zeit hast, dann wirst du jetzt diese Missstände natürlich sofort identifizieren und sie dir nicht merken, weil das einfach auch korrigiert wurde. Vielen Dank an Rebecca vom NABU. Und ihr wisst natürlich, wenn ihr kleine Schnitzelchen entdeckt, dann schreibt uns jederzeit an info@zollcast.de. Dann korrigieren wir das natürlich auch entsprechend. Ja, soweit zur Nachlese. Kommen wir mal zum klassischen Vorgesprächspunkt. Und Laura, ich bin ja so froh, dass du in Oldenburg sitzt, weil das auf der Karte wirklich dann eine schöne räumliche Verteilung auch macht. Also du bist sozusagen für den äußersten Nordwesten zuständig. Das ist ganz wichtig, dass du da bist. Und deine Uni hat jetzt auch tatsächlich ein tolles Programm aufgesetzt und veranstaltet demnächst sogenannte Entdeckertage. Was kannst du mir dazu erzählen? Was soll denn da eigentlich entdeckt werden? Und noch wichtiger, welche Rolle spielst du dabei?
Genau, also die Karl von Ossietzky Universität in Oldenburg ist dieses Jahr 50 Jahre und deshalb gibt es von der Fakultät vom Institut für Mathematik, Informatik die sogenannten Entdeckertage. Der Freitag ist für Schulklassen, aber am Samstag kann jeder aus der Umgebung oder auch aus ganz Niedersachsen, wenn ihr Lust habt zu kommen, hierher kommen nach Oldenburg und dann wird es in der Universität wie so eine Art, sage ich mal, Messe geben, wo es viele verschiedene Stände gibt, wo die ganzen verschiedenen Arbeitsgruppen aus diesem Fachbereich ihre Arbeit und Forschung präsentieren. Da kann man sich zum Beispiel Massenspektrometer angucken, wie die funktionieren, eine Sternwarte, auf Fledermausjagd gehen sozusagen, wirklich ganz vielfältig, weil wir haben ja sehr viele verschiedene Arbeitsgruppen in diesem Bereich und deshalb gibt es ganz viele verschiedene Themen. Ich habe euch den Link auch in die Shownotes reingepackt. Das heißt, da könnt ihr mal gucken, ob im Programm was für euch dabei ist. Und natürlich auch, ich werde vor Ort sein, denn ich präsentiere mit meinem Kollegen zum Beispiel Philipp Maurischat und auch den anderen die Forschung unserer Arbeitsgruppe, wo es dann halt quasi um Boden und Wasser geht und wie sich das sozusagen auch zusammen beeinflusst, das so ein bisschen visualisieren, Grundwasserströmung sichtbar machen, quasi anhand von Experimenten. Dann gibt's quasi so Mitmachstationen, wo man selbst was machen kann, aber sich halt auch Sachen einfach angucken kann und einfach mal dargestellt wird, was wir so machen und warum das überhaupt wichtig ist.
Ach, Laura, ich wünschte, ich hätte Zeit und könnte das auch besuchen. Das klingt ja nach einem reichhaltigen Angebot.
Ja, kannst du aber nicht.
Leider nicht zu dem Zeitpunkt. Ich sitze ja, also das muss ich sagen, das ist der einzige Nachteil. Ich finde es gut, dass du in Oldenburg sitzt und da sozusagen auch sozusagen den äußersten Nordwesten bespielst. Aber schlecht ist natürlich die Entfernung zwischen uns. Ist wirklich maximal fast, ne? Von Leipzig aus ist das nicht um die Ecke. Und da ist es natürlich, wenn man im Berufsleben steht, immer eine Frage, tritt man eine Reise an und wie, ne? Aber ich werde im Gedanken bei dir sein auf jeden Fall und freue mich schon auf die Zeit. Zahlreichen Rückmeldungen von Leuten, die mir sagen, wir waren da und Laura haben wir gesehen, die gibt's also wirklich. Laura gibt's wirklich. Ich nehme hier nicht mit einer KI auf oder so. Könnte ja auch mancher auf die Idee kommen, ja. Und jetzt kommen wir aber zum Thema der heutigen Folge. Laura, Burned to be Alive. Den Titel habe ich mir jetzt im Vorfeld mal aus dem Ärmel geschüttelt. es ist hier gute Sitte sozusagen auch klassische Songtitel. Etwas aufleben zu lassen und damit ich selbst auch einen kleinen Bezug habe. Ich fieber ja hier immer mit, wenn du das Thema präsentierst, Laura. Siehst ja auch immer, ne? Siehst ja immer mein Bild und du siehst ja immer meine Gesichtsausdrücke. Waldbrände habe ich ehrlich gesagt wenig mit zu tun. Ich habe schon Waldbrände aus der Ferne gesehen, ne? Gerade wenn man so übers brandenburgische Land fährt, ist ja alles Flachland und große Kieferbestände. Da brennt's im Sommer durchaus mal. Man sieht dann die Rauchsäulen auch in einigen Kilometern Entfernung. Das habe ich schon gesehen, aber jetzt direkt nah dran war ich tatsächlich nicht. Und man macht sich da viele Gedanken, um natürlich diesen Rohstoff Holz zu schützen. Aber jetzt ist natürlich eine spannende Perspektive auch, sich zu fragen, was macht denn eigentlich ein Waldbrand mit den Bodeneigenschaften letztlich? Die Frage habe ich mir tatsächlich noch nie gestellt in der Form und bin jetzt gespannt, was du mir dazu erklärst, Laura. The stage is yours.
Ja, Waldbrände. Wie Christoph schon gesagt hat, kommen wir irgendwie hier nicht so wirklich damit in Berührung, beziehungsweise, dass wir die wirklich hier in der Nähe haben, viel. Am meisten sehen wir es ja im Fernsehen oder in den Medien aus den Regionen, zum Beispiel aus der Amazonasregion, Kalifornien, Australien, aber auch Sibirien, einfach aufgrund der Kombination von Hitzewellen, Dürren und auch niedriger Luftfeuchtigkeit und dann halt natürlich noch eine leicht entflammbare Vegetation. Und Waldbrände sind ja trotzdem, auch wenn jetzt nicht hier vor Ort, wirklich schwerwiegende Naturkatastrophen mit ganz schlimmen Auswirkungen, nicht nur für die Natur, sondern natürlich halt ja auch für die Menschen. Also dadurch, dass wir ja alles besiedelt haben und wenn es in die Nähe von Städten kommt und es bedroht ja wirklich Lebensräume und nehmen natürlich durch den Klimawandel auch einfach zu oder sind, es wird erwartet, dass auch Waldbrände oder Lauffeuer, Flächenbrände, es betrifft ja jetzt nicht nur Wälder, zunehmen tatsächlich. Und in Deutschland gibt es tatsächlich seit den 70er Jahren, wo es auch mal ein bisschen verstärkt zu Waldbränden oder Flächenbränden in Deutschland kam, die sogenannte Waldbrandstatistik vom Bundesamt für Ernährung und Landwirtschaft, die für 2022 habe ich euch auch in die Shownotes gepackt. Hier in Deutschland sind die Waldbrände natürlich nicht so verheerend, wie wir es jetzt zum Beispiel auch aus Griechenland kennen, aus dem Mittelmeerraum zum Beispiel. Aber trotzdem treten sie auf und im Jahr 2022 kam es tatsächlich zu dem zweitgrößten Flächenverlust seit der Aufzeichnung dieser Statistik. Also es ist dann so ungefähr eine Fläche von über 4000 Fußballfeldern, sag ich mal 3050 Hektar ungefähr. Und die Brände zogen sich tatsächlich übers ganze Jahr. Also man könnte jetzt denken, die sind nur im Sommer, dass nur Brände nur im Sommer auftreten. Sie können aber tatsächlich auch schon im März auftreten, wenn wir ein ganz trockenes Frühjahr haben. Aber natürlich sind sie überwiegend aufgrund der Trockenheit und Hitze zwischen Juni und August. Ja, und du hast es gerade schon gesagt, welches Bundesland in Deutschland ist natürlich am anfälligsten für Waldbrände? Ne, hast du es ja gerade gesagt, das ist Brandenburg, aufgrund der sehr schnell auch austrocknenden Sandböden und der Kiefernwälder vor allem. Ne? Also bieten natürlich richtig schön Zündstoff dafür. Genau, und tatsächlich sind aber auch hier in Deutschland die Ursachen für Wald- oder Flächenbrände größtenteils ungeklärt. Man weiß einfach nicht, warum Flächen plötzlich in Brand geraten. Man kann es nicht nachweisen, ist aber sehr dicht gefolgt von Brandstiftung und Fahrlässigkeit. Also ich meine, wir sehen ja eigentlich überall, wenn wir in den Wald gehen, Rauchen verboten, keine offenen Feuer machen oder. Interessiert ja trotzdem nicht jeden.
Ja, genau. Das ist übrigens auch ein urbaner Mythos, mit dem ich an der Stelle mal aufräumen möchte. Ne? Du kennst ja es sind viele Brandursachen natürlich ungeklärt, weil man ganz einfach die Täter nicht ermitteln kann. Aber es gibt diesen Mythos, dass wenn da eine Glasscherbe im Wald liegt zum Beispiel, dass die wie ein Brennglas wirken kann. Ne? Und das, Jörg Kachelmann ist da einer, also Meteorologe, ist da einer, der nicht müde wird, auch zu erklären, dass das physikalisch unmöglich ist. Also man hat sogar Versuche im Labor durchgeführt mit richtigen Brennglaslupen und die konnten gerade so die Zündtemperatur von trockener Laubstreu erreichen, um das zum Brennen zu bringen. Unter natürlichen Bedingungen ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Ne? Und das ist immer so eine, ich glaube, das ist so eine Ureigenschaft der Menschen, dass sie sozusagen die Schuld versuchen, von sich zu weisen. Ne? Letztlich sind sie auch schuld, dass da, wenn da Glas in den Wald gekommen wäre. Ne? Aber die überwiegende Anzahl der Waldbrände sind auf fahrlässiges Verhalten oder Brandstiftung zurückzuführen. Das muss ich an der Stelle einfach mal sagen. Ne? Und das fängt an, eben mit dem Auto, mit dem heißen Unterboden über eine trockene Wiese zu fahren, ne? Und hört halt auf bei absichtlicher Brandstiftung. So ist es einfach.
Genau, ja. Oder ich dachte jetzt zum Beispiel an die Raucher, die dann ihre Zigarettenstummel, die noch glühen, irgendwo hinschmeißen oder Leute, ja, die dann meinen, auf einer schönen Wiese grillen zu müssen oder.
Ja.
Zum Beispiel, also muss man schon aufpassen. Wie gesagt, das ist hier in Deutschland die größte Ursache für Waldbrände oder Flächenbrände und wirklich nur 0,3% sind natürlichen Ursprungs, also weil es wirklich so heiß ist und so trocken, dass die Vegetation sich entzündet, weil das ist ja wirklich ein Zusammenspiel nicht nur aus Temperaturen und Luftfeuchtigkeit, Hitze, sondern auch wirklich von der Vegetation her. Genau, aber dennoch sind Brände in Forstsystemen, also ist ja egal, wie sie entstanden sind, wirklich sehr belastender Prozess für unsere Böden. Tatsächlich und auch schädlich fürs Klima. Komme ich gleich nochmal genauer zu, denn Treibhausgase können natürlich so auch wie bei jeder Verbrennung entstehen. Und wenn wir natürlich so einen mega schweren Waldbrand oder Flächenbrand haben, der nicht kontrollierbar ist, dann setzen wir auch sehr viel Emissionen frei von Kohlenstoff und auch Stickstoff tatsächlich. Ne? Genau, und deshalb gibt es zur Prävention und Kontrolle von Waldbränden die sogenannte kontrollierte Brandrodung. Klingt jetzt erstmal komisch. Wir legen Feuer, um Feuer zu bekämpfen. Aber es ist tatsächlich so. Feuer wird mit Feuer bekämpft. Das habe ich euch auch in den Shownotes verlinkt. Das könnt ihr, wenn ihr Lust habt, euch ein ganz tolles Video angucken von der International Association of Fire and Rescue Services, also der internationale Verband der Feuerwehren und Rettungsdienste. Und da ist dieses ganze Prinzip auch nochmal ein bisschen visuell halt dargestellt. Aber grundsätzlich werden Feuer vor der Feuerfront eines, also gibt es natürlich verschiedene Varianten. Eine Variante ist zum Beispiel, wir haben ein aktives, unkontrolliertes Lauffeuer, ein Waldbrand oder sowas. Und vor dieser Feuerfront wird dann absichtlich ein Feuer gelegt, um somit weiteren Brennstoff schon zu entziehen, dass der kontrolliert ist, schon was abgebrannt. Genau, und meistens so auf Brandhaufen zum Beispiel im Idealfall auch. Oder ich weiß, dass Leute in Australien zum Beispiel, wenn es da zu Buschfeiern kommt, dann haken die erstmal ihr ganzes Laub und alles zusammen, dass das auf so Haufen abbrennt und gar nicht mehr groß irgendwie übergreifen kann tatsächlich. Und man kann dann auch einen Feuergürtel sozusagen schaffen. Das heißt, das Feuer bewegt sich ja auch immer. Das hört man ja auch immer in den Medien mittels Wind und was weiß ich. Aber es kann tatsächlich dann, so ein kontrolliertes Feuer kann auch als Art Barriere wirken, dass sich halt ein unkontrolliertes Feuer einfach nicht weiter ausbreitet. Genau, und das seht ihr halt sehr gut in diesem Video zum Beispiel, wo das halt auch nochmal wirklich sehr gut dargestellt ist. Und dann habe ich euch auch noch einen Artikel verlinkt von der Seite wissenschaft.de, wo dann der Bezug auch zum Klimaschutz mit dargestellt wird. Das heißt wirklich, der Titel heißt Kontrollierte Waldbrände für den Klimaschutz. Und man denkt da trotzdem eigentlich, oh, wir machen Feuer und wir zünden ja was an. Da entstehen ja auch Treibhausgasemissionen und sowas. Aber scheinbar ist es da oder wird da schon erstmal bewusst, dass also Waldbrände quasi auch oder Brände, Feuer mit Böden interagieren und sich auswirken. Das heißt, bei so unkontrollierten oder bei Feuern allgemein wird der im Boden gespeicherte Kohlenstoff freigesetzt. Wie das genau alles jetzt nochmal passiert, erkläre ich gleich nochmal. Genau. Aber längerfristig werden halt verbrannte Böden auch zum Kohlenstoffspeicher oder können verbrannte Böden auch zum Kohlenstoffspeicher werden, gerade wenn man das gezielt gemacht. Gehe ich gleich auch nochmal genauer drauf. Denn das organische Material im Boden, auf dem Boden, im Boden verbrennt und wandelt sich um. Und dabei kann dann auch die zersetzungsresistente Holzkohle, Black Carbon, haben wir schon mal in der Folge erwähnt, entstehen. Und die Bodenaggregate, die lagern dann quasi kohlenstoffreiches organisches Material ein und schützen es somit vor Zersetzung. Und somit mindern kontrollierte Feuer nicht nur schwere Waldbrände, sondern sie schützen auch unsere Wälder und verhindern somit Kohlenstoffemissionen, wenn wir sie jetzt gezielt und präventiv anlegen. Genau. Aber, also indem sie halt quasi die Intensität und die Schwere von Waldbränden reduzieren. Dennoch müssen wir jetzt hier trotzdem noch einmal unterscheiden. Also es gibt quasi die wirklich schweren oder die natürlichen Waldbrände und Lauffeuer und die kontrollierten. Und dabei ist es jetzt ganz wichtig, dass halt man unterscheidet, dass die kontrollierten Waldbrände, die haben halt eine geringere Intensität. Das heißt, die sind weniger heiß, die sind weniger stark. Das kann man viel besser kontrollieren. Die wirken sich, also die werden gar nicht so heiß. Und auch ist es tatsächlich so, dass das kontrollierte Abbrennen ja auch allgemein ein Mittel der Landbewirtschaftung ist oder Waldbewirtschaftung der Landwirtschaft. Ne? Also früher, das ist schon auf, ich weiß jetzt nicht, ich bin immer mit Zahlen so ein bisschen schwierig, Jahrhunderte zurückzuführen, dass wirklich erstmal natürlich Flächen abgebrannt wurden, damit sie landwirtschaftlich genutzt werden können, aber auch damit neue Vegetation zum Beispiel entstehen kann oder so, werden Flächen gezielt verbrannt. Denn Feuer allgemein beeinflussen die biologischen, physikalischen und auch chemischen Bodeneigenschaften und wirken sich somit auch auf den Nährstoffhaushalt aus. Und das ist quasi bekannt, wenn ihr das quasi googelt, dass auch Feuer nicht nur negativ wirken können, sondern auch sozusagen wie als eine Art Regenerationsprozess dienen für Böden. Genau, und da habe ich mir das Paper mal angeguckt von Al-Kanitz et al. Das ist ein Review-Paper tatsächlich. Also das heißt, es gibt quasi einen Überblick über die Auswirkungen von kontrollierter Waldbrandrodung auf die Bodeneigenschaften. Das ist ein relativ schönes Paper, wo man auch schöne Abbildungen nochmal sieht und wirklich schöne, alles gut zusammengefasst ist und gut erklärt, ist leider aber nicht öffentlich zugänglich und deshalb habe ich in den Shownotes euch auch ein Paper von Country et al. Reingefügt. Falls könnt ihr, das ist jetzt nur gezielt für Australien, aber da könnt ihr auch trotzdem nochmal einen Überblick bekommen, wenn ihr Lust habt, das zu lesen. Genau, und deshalb kommen wir jetzt erstmal weg von den Pflanzen, die natürlich, wenn wir jetzt an so einen Waldbrand denken, dann denken wir gleich Bäume, die in Flammen stehen und erstmal die ganze Vegetation verbrennt und ist nicht mehr da. Und gehen mal ein bisschen näher Richtung Boden. Denn die ganze Streu und das organische Material befindet sich ja auch auf dem Boden. Also wenn ihr euch jetzt Wälder vorstellt, wo wirklich das Laub noch so liegt in einer, keine Ahnung, ein paar Zentimeter mächtigen Schicht. Und auch in den obersten Bodenhorizonten finden wir organisches Material, was natürlich total leicht verbrennen kann. Genau. Und dieses verbrennt und bei dem Verbrennen oder diesem Verbrennungsprozess können sich auch Nährstoffe verflüchtigen oder mobilisiert werden sozusagen. Denn, Christoph, was oder wie wirkt sich organisches Material im Boden aus?
Das ist eine
zum Beispiel, oder was für eine Funktion hat es quasi?
Ja, es ist natürlich, ist natürlich Nährstoffspeicher, Nährstofflieferant für Bodenorganismen, für Pflanzen, für alles, was im Boden kreucht und fleucht.
Genau, und aber organisches Material, Aggregatstabilität, Infiltrationsvermögen, ja, aber auch zur Kationaustauschkapazität. Ja. Das heißt, an organischem Material adsorbieren, können Kationen adsorbieren. Und wenn dieses organische Material natürlich verbrennt, sind die Kationen erstmal frei. Genau. Und das heißt, die meisten Auswirkungen auf die Bodeneigenschaften sind Folgen der Verbrennung von organischem Material. Das heißt, das ist so das Oberthema und wirkt sich jetzt auf alles aus. Und ich erkläre jetzt euch im Folgenden ein bisschen, wie sich dieser Verbrennungsprozess auf unterschiedliche physikalische, chemische und auch biologische Eigenschaften dann auswirken kann. Ja, wie ich nämlich eben schon gesagt habe, bei der Verbrennung oder der Erhitzung von organischem Material durchläuft es sehr viele Stadien oder Phasen der Umwandlung. Das heißt, es bildet sich um, bis es dann komplett vollständig verbrennt. Das heißt, Black Carbon ist ja auch quasi organisches Material, was nicht komplett vollständig verbrannt ist. Ne? Sonst wäre es ja dann wirklich komplett weg und ganz fein. Es gibt wirklich unterschiedliche Stadien, die es durchläuft. Und da verändert sich organisches Material halt wirklich auch physikalisch und auch chemisch. Und so zum Beispiel können sich aber auch temperaturabhängig. Und so können sich aber auch zum Beispiel Elemente verflüchtigen. Wir haben zum Beispiel ja den Stickstoff oder Kohlenstoff, der ja am Boden gebunden ist, gibt's ja aber auch im gasförmigen Zustand. Und es ist tatsächlich so, dass Stickstoff und auch Schwefel zum Beispiel, sage ich mal, sich relativ schnell verflüchtigen. Das heißt, sie sind da wirklich sensitiv, also sensibel für. Bei Temperaturen von um die 200 bis 375 Grad verflüchtigen die sich. Das heißt, dann entsteht es natürlich Stickstoffemissionen zum Beispiel, wie jetzt zum Beispiel Lachgas. Andere Elemente hingegen, wie Magnesium, Calcium, die haben viel höhere, Flüchtigkeitstemperaturen von über 700 Grad. Das heißt, die werden somit erstmal gar nicht wirklich angegriffen, sondern sind ja dann im Boden. Das organische Material verbrennt, ne? Genau. Und deshalb kann es auch oder wirkt es sich halt auf den gesamten Brenner, auf den gesamten Nährstoffhaushalt auch vom Boden aus. Um ganz genau auch nochmal, können wir das jetzt unterscheiden in die chemischen Bodeneigenschaften zum Beispiel, was in dem Paper jetzt zusammengefasst wurde. Also die haben wirklich viele verschiedene Studien zusammengefasst, wie sich halt kontrollierte Waldbrandrodung, also kontrollierte Waldbrände auf die Bodeneigenschaften auswirken, im Vergleich halt mit normalen, natürlichen Lauffeuern auch nochmal gesetzt. Und normalerweise bei wirklich schweren Waldbränden erhöht sich der pH-Wert von den Böden danach. Denn die OH-Ionen gehen verloren. Und Kationen werden freigesetzt. Dadurch, dass das organische Material verbrennt. Und deshalb kommt es auch zu einem Anstieg von der elektrischen Leitfähigkeit oder kann es zu einem Anstieg der elektrischen Leitfähigkeit zum Beispiel in Böden kommen, weil die löslichen Ionen und die Asche, die eingearbeitet wird, liefern halt neue Ionen im Boden quasi nach. Und das ist aber bei Feuern mit geringerer Intensität, also das heißt, wenn das organische Material nicht so wirklich verbrennt und noch so halb da ist quasi, kommt es natürlich nicht zu diesem Anstieg. Das heißt, das bleibt dann quasi neutral und unverändert.
Das, aber wenn ich da an der Stelle mal ein, du hast gesagt, der pH-Wert erhöht sich, also er wird basischer letztlich. Und das hat aber was damit zu tun, dass im Nachgang eines solchen Verbrennungsereignisses sozusagen Hydroxidionen, also OH-, verfügbar sind und dann über die Bodenlösung eben diese Bodenlösung alkalisieren, sage ich mal. So könnte man das runterbrechen, oder?
Genau, so hätte ich das jetzt gesagt.
Ja.
Gut, und da sich ja alles, oder wie ich eben schon gesagt hatte, vieles auch mit der Zersetzung oder der Verbrennung vom organischen Material zusammenhängt, wirkt sich das natürlich auch auf den Kohlenstoffhaushalt deutlich aus. Das heißt, bei schwerwiegenden Bränden wird das organische Material komplett verbrannt und Kohlenstoff wird frei. Das heißt, es emittiert und die Kohlenstoffgehalt in den Böden nimmt ab nach solchen Bränden. Tatsächlich ist es aber so, dass wenn wir kontrollierte Brände haben und das organische Material nicht ganz komplett verbrennt und diese Asche oder diese sozusagen Black Carbon noch eingearbeitet wird in die Böden, dann steigt tatsächlich der Kohlenstoffgehalt. Ne? Also das ist auch nicht überall so, sondern ist wirklich auch ganz abhängig von der Vegetation und den Eigenschaften des Feuers. Also es ist wirklich sehr temperaturabhängig von der Vegetation halt und vom organischem Material, was halt vorliegt, wie schnell es verbrennt, ob es wirklich komplett verbrennt und somit Kohlenstoff freigesetzt wird oder Kohlenstoff eher gespeichert wird. Deshalb kann man es natürlich nicht grundsätzlich so sagen. Aber generell ist es tatsächlich so, wenn die Feuer kontrollierter sind und nicht so heiß, verbrennt organisches Material nicht so stark und der Kohlenstoff verbleibt im Boden. Oder wird zusätzlich noch durch diese Asche längerfristig dort angereichert. Und genau das Gleiche ist es mit Stickstoff. Ich habe ja eben gesagt, das ist sehr instabil quasi, also verflüchtigt sich bei Temperaturen von um 200 Grad. Und da aber bei kontrollierten Bränden, also bei einer kontrollierten Waldrodung, schon darauf geachtet wird, dass die Temperaturen 200 Grad meistens im Normalfall nicht übersteigen, kann Stickstoff auch nicht entgasen. Ne? Und deshalb wird es dann auch nicht in Form von Lachgas frei. Das kann man sogar damit noch unterstützen, dass wenn man jetzt zum Beispiel sehr feuchte Böden hat, also das heißt in der Frühjahrszeit oder sowas, gezielt einen Waldbrand hervorruft sozusagen, eine kontrollierte Waldbrandrodung durchführt und somit diese nassen, organikreichen Oberböden anzündet, sozusagen verbrennt das organische Material natürlich auch nicht so schnell und nicht so leicht und nicht vollständig. Und diese dann quasi noch entstandene, angeaschte organisches Material wird dann weiter angearbeitet und ist dann somit, bleibt somit im Boden dann noch erhalten. Und tatsächlich, wie auch alles im Untergrund fließt und sich bewegt sozusagen, ist es natürlich auch so, dass jetzt diese Kationen oder auch Stickstoff, die noch auch bei diesem kontrollierten Waldbrand jetzt quasi, also die Kationen werden ja frei, weil das organische Material, an dem sie adsorbiert sind, verbrennt oder verbrennt teilweise. Deshalb liegen sie ja dann quasi frei im Bodenraum sozusagen vor, muss man sich so bildlich vorstellen. Aber wir haben ja halt auch einen Temperaturgradienten trotzdem, selbst bei den kontrollierten Waldbränden. Das heißt, die obersten Bodenhöhen Schichten sind ja viel heißer als die tieferen Bodenhorizonte und deshalb kommt es auch zu einer Migration, also einem Transport dieser Nährstoffe oder auch Kationen abwärts in den Boden. Ne? Und da sind sie dann halt natürlich auch, sag ich mal, besser geschützt. Und deshalb kann man da zum Beispiel sagen, dass halt Kationen und auch Nährstoffe bei kontrollierter Waldbrandrodung und der zusätzlichen Einarbeitung von der Aschebildung erstmal erhalten, also entweder erhöht sein können, also die Gehalte im Boden können entweder sogar dadurch gesteigert werden oder zumindest erhalten bleiben. Ganz im Gegensatz zu natürlichen Bränden, wo die sich einfach verflüchtigen und relativ vieles komplett zerstört wird oder der Temperaturgradient noch viel stärker ist und alles nochmal tiefer geht, aber natürlich Stickstoff, Kohlenstoff dann weg ist, sag ich mal. Ja, und Christoph, jetzt aber die Auswirkung auf biologische Eigenschaften.
Sie würde ich sagen,
kann man sich ja eigentlich.
Also ich nehme mal an, die kleine Ameise und die kleine Schnecke und was da noch so alles im Boden lebt, ne, die kommen auch mit niedrigen Brandtemperaturen nicht so gut klar.
Genau, also ja erstmal, ne, durch Brände wird, wie ich ja schon gesagt habe, organisches Material verändert. Das ist natürlich auch ein biologischer Faktor, aber ja, Organismen und Lebewesen sterben halt dann natürlich bei einem Brand. Und das ist wiederum der Vorteil von kontrollierter Waldbrandrodung. Oder ist da natürlich die Auswirkung auch nicht so negativ? Denn es wird gar nicht so heiß und die heißen Temperaturen gehen nicht in so tiefe Tiefen, sodass dann natürlich die Chancen, dass irgendetwas überlebt, noch größer sind. Also es ist nicht ein komplettes Abtöten, sage ich mal, von allem, was lebendig ist im Bodenbereich, sondern ist tatsächlich auch in diesem Punkt gar nicht so schlimm, wenn wir jetzt quasi gezielt ein Feuer legen. Und ich möchte jetzt nochmal darauf hinweisen, nicht gezielt mit der Kippe in den Wald gehen und anstecken, sondern das ist wirklich, vielleicht sage ich es am Schluss nochmal, aber das ist wirklich wichtig. Also da steckt wirklich System dahinter. Und Feuerwehrleute müssen das wirklich lernen, Kurse belegen. Und das ist wirklich nicht einfach so, ach, wir legen jetzt mal hier ein Feuer und dann passt das schon, ne? Sondern auch in der Forstwirtschaft, das ist wirklich ein Konzept, was man sich aneignen und erlernen muss erstmal. Genau, aber die meisten Auswirkungen von Waldbränden, Christoph, haben natürlich jetzt oder betrifft natürlich die physikalischen Bodeneigenschaften. Aber auch diese hängen zusammen mit organischem Material. Und hast jetzt vielleicht mal du eine Idee, was da so, wie sich jetzt so Waldbrände auf die physikalischen Bodeneigenschaften auswirken können?
Waldbrände auf die physikalischen Bodeneigenschaften. Das ist wirklich eine gute Frage, Laura. Ich habe keine Idee. Also wir haben.
Naja, eins hatten wir tatsächlich schon mal.
Die Aggregatstabilität. Die Aggregatstabilität, die
genau,
durch organische
zum Beispiel
Bodensubstanz induziert wird. Okay, gut, das kaufe ich. Was hatten wir noch?
Genau, also erstmal kann man dazu ja dann, jetzt können wir ja auch erklären, und zwar ist es ja so, dass organisches Material ja quasi wie so eine Art Kleber oder Zement wirkt und somit Aggregate stabilisieren kann. Wenn das organische Material natürlich verbrennt und nicht mehr da ist und nicht mehr einzelne Partikel zusammenhalten kann zu einem Aggregat, zerfällt dieses natürlich. Sie zerbrechen quasi, wir haben feineres Material. Und was nimmt dann zu? Die Lagerungsdichte. Also Lagerungsdichte nimmt dann auch zu und das hat dann wiederum auch Auswirkungen auf die Infiltration und so weiter und so fort. Also schon wirklich auf physikalische Bodeneigenschaften, die nicht so einfach reversibel sind, erstmal in Zukunft bei schweren Waldbränden. Und ja, ist jetzt natürlich bei den kontrollierten Waldbränden, weil wir wollen ja jetzt ein bisschen den Unterschied auch immer aufrechterhalten. Natürliche Lauffeuer, die wirklich ganz schwerwiegend sind und diese kontrollierten, gezielten Waldbrände zur Vermeidung und Prävention von schweren Feuern. Wenn das organische Material natürlich nicht vollständig verbrennt, bleiben die Aggregate stabiler. Und bei der Umwandlung von organischem Material, also der Erhitzung und Erwärmung von Böden, was passiert da auch? Ich hatte es schon mal angesprochen. Zeigen wir, glaube ich, auch am Entdeckertag. So ein Versuch.
Ist es so?
Ist so.
Du erwischst mich eiskalt, Laura. Ich weiß nicht, worauf du hinaus.
Nee, das hast sogar du mir erklärt noch.
Heute?
Bei der Umwandlung, die Umwandlung und Erhitzung von organischem Material führt natürlich auch dazu, dass sich quasi ja diese hydrophoben Polymere, diese hydrophoben Ketten quasi ja nach außen stülpen. Und somit der Boden benetzungsgehemmt ist. Also hydrophob, wasserabweisend.
Ja,
der kann kein Wasser mehr aufnehmen.
Okay, habe ich dir das erklärt, ja.
Na, da ging's jetzt im Waldboden und da hast du gesagt, ach ja, das ist doch klar, durch die Aromate und Wachse in den Tannennadeln und was weiß
so,
ich, dass
ja.
Es deshalb wasserabweisender ist und so. Und deshalb dachte ich, du.
Ja, stimmt.
Ne?
Ja, na klar,
genau.
Also gerade in Nadelwäldern, ne, das sind natürlich bestimmte, sage ich mal, wasserabweisende Substanzen, die ja auch schön riechen, ne? Tannine zum Beispiel ist so eine typische Stoffgruppe. Das mag dann schon sein. Dann sagst du also, die brennen jetzt dann schön weg und dann ist der Boden nicht mehr so hydrophob,
nee.
Oder wie?
Nee, anders, also Ja, also erstmal andersrum. Das ist jetzt sehr temperaturabhängig, ne? Denn ich habe ja, also wie ich gesagt habe, entlang eines Temperaturgradienten oder Temperaturunterschiedes durchläuft organisches Material unterschiedliche, sag ich mal, Veränderungsphasen. Also es wandelt sich immer weiter um und verändert sich. Ich bin jetzt auch kein Experte da in dem Thema, aber es verändert seine Strukturen, seine physikalischen und auch chemischen Eigenschaften. Und so ist es dann halt so, wenn jetzt Böden nachbrennen oder allgemein im Sommer sich auf 176 bis 204 Grad, stand jetzt zumindest im Paper, ich habe es nicht mehr nachkontrolliert, aber es gibt so einen Gradbereich, Temperaturbereich, wo das dann passiert. Da ist es tatsächlich so, dass sich das organische Material umwandelt quasi. Es gibt diese hydrophoben Polymere im organischen Material, die, ich habe es mal so gelernt, die stülpen sich quasi um. Ganz, ganz super, super, super vereinfacht gesagt jetzt, damit man so ein bisschen vielleicht sich das verbildlichen kann, was da passiert, ne? Es wandelt sich irgendwas um, es zieht sich was zusammen, ne? So ein Molekül und naja, auf jeden Fall ist dann dieses organische Material und auch der Boden somit, ne? Hydrophob, also wasserabweisend. Das heißt, es findet keine Infiltration mehr statt. Und es kommt natürlich dann verstärkt auch wieder zu einem Oberflächenabfluss und zu einer Erosion. Ist also wirklich auch negativ für die Bodeneigenschaften. Ich habe aber schon gesagt, dass sehr schwerwiegende Waldbrände über 200 Grad hinausgehen. Und da ist es tatsächlich so, dass dieser Effekt dann quasi, wenn Temperaturen über 280, 300 Grad irgendwie gehen, dann wird dieser Effekt quasi rückgängig gemacht.
Bist du dir sicher, dass ich dir das mal erklärt habe, Laura? Hast du noch?
Nee, das hast du mir so nicht erklärt, aber du hast mir das mit den du wusstest, dass organisches Material hydrophobe Eigenschaften besitzen kann.
Ach so, ja, so. Okay. Ich würde nämlich schon fragen, ob du okay. Noch einen anderen Podcast hast. Ja,
nee, nein. Genau. Und dann ist es jetzt aber so, trotzdem haben sich aber erstmal, es wird ja nicht gleich mega heiß und verbrennt alles so, sondern es ist ja auch ein zeitlicher, abhängiger Prozess. Und deshalb bilden sich natürlich erstmal diese hydrophoben Polymere, die sind ja da diese hydrophoben Substanzen dann. Und aufgrund des, wie eben schon gesagt, Temperaturgradienten können die sich natürlich in tiefere Horizonte verlagern und sorgen dafür dazu dann, dass es zu einer wasserundurchlässigeren Schicht kommt, ne? Also könnte man jetzt da natürlich sagen, da sind jetzt natürlich diese kontrollierten Waldbrände nicht so super, weil sie natürlich dann, wenn sie jetzt über diese 150 Grad oder sowas gehen, schon dazu führen, dass es eher hydrophob wird. Aber auch das kann man ja kontrollieren und sollte man dann genau mit im Blick haben. Und auch nur, weil der Oberboden dann wieder benetzbar ist, das heißt, weil der wieder Wasser aufnehmen kann, heißt es halt nicht, dass das Wasser in die Tiefen infiltrieren kann, sondern es können halt wirklich diese wasserabweisenden Horizonte lagen, dann quasi, oder Schichten, würde ich es eher nennen, sich auch im Untergrund in größeren Tiefen befinden und deshalb fließt das Wasser dann trotzdem verstärkt oberflächlich ab.
Genau. Faszinierend. Das wäre ein Gedankengang, den hätte ich so tatsächlich nie, wäre ich nie drauf gekommen, Laura, dass es solche Zusammenhänge gibt. Faszinierend.
Nee. Ich könnte ja jetzt sagen, was wir machen, aber vielleicht kommt ihr einfach am 1.6. nach Oldenburg und dann könnt ihr euch mal angucken, wie das dann wirklich in echt aussieht und was wir damit wirklich meinen und dass es tatsächlich wirklich so ist, dass dann in einem Boden auch, aber ich glaube, das kennt auch jeder eigentlich von zu Hause, wenn ihr eine Zimmerpflanze habt, die steht in der Sonne auf der Fensterbank und ihr habt die 2 Wochen nicht gegossen. Und dann denkt ihr, oh Gott, jetzt ist sie halb vom Sterben und die muss jetzt wieder gegossen werden. Dann steht das Wasser da auch erstmal drauf. Also ja. Es infiltriert ja erstmal gar nicht. Und das ist quasi genau der gleiche Effekt. Stattdessen, wenn ihr irgendwie im Garten was habt oder auch jetzt die Pflanze immer wieder alle 2 Tage gießt oder sowas, dann wird das Wasser sofort infiltrieren oder viel schneller. Aber wie gesagt, wenn es komplett trocken ist und schon fast richtig verkrustet ist ja auch oben, dann steht das Wasser da ja erstmal drauf und infiltriert gar nicht so schnell. Und das ist quasi auch so das Gleiche.
Ja, da sieht man auch dran, dass das wirklich eine mechanische Eigenschaft der organischen Bodensubstanz ist dann. Ne? Ich habe das jetzt auch auf dem Balkon mit meinen Tomaten wieder durch. Ne? Du setzt die, zieh die immer in so Eierkartons an, dann setze ich die in einen Kübel um. Ne? Wenn du dann dieses trockene Substrat das erste Mal zugibst, ne, und dann versuchst zu gießen, dann schwimmt das mitunter auch auf. Ne? Und das kannst du aber dadurch verhindern, dass du mit dem Sprüher, quasi mit dem Sprühkopf, die Oberfläche einmal vollständig benetzt, auch eine kleine Wassersäule Kohle aufbaust und irgendwann ist der Durchbruch, dann bricht es sozusagen durch, genau. Und dann hast du es geschafft, dann kannst du normal gießen, ja. Hat ziemlich abgefahren, ja.
Genau. Und das ist der Effekt dann auch. Ja, also zusammengefasst wollen wir natürlich erstmal festhalten, oder ist es so, dass Waldbrände wirklich schwerwiegende Bodeneigenschaften zerstörende Auswirkungen haben? Das heißt, unkontrollierte Waldbrände sind wirklich sehr schlecht auch für unsere Böden, sage ich mal so, und können auch wirklich irreversible Schäden verursachen in unseren Böden. Und es klingt erstmal mega suspekt und komisch, dass wir gezielt ein Feuer anstecken für unsere Boden dann. Wenn man eigentlich nur diese wirklich katastrophalen Bilder vor Augen hat, die in den Medien dann erscheinen und man denkt erstmal, nee, das ist ja alles tot und alles schlecht quasi und erstmal ist ja alles weg und auch verbrannt. Es ist aber tatsächlich so, dass die kontrollierte Waldrodung, also das kontrollierte Abbrennen von Flächen, von Wäldern, ein gutes Mittel erstmal ist, um die verheerenden Auswirkungen von so einem Lauffeuer, also von einem unkontrollierten Brand erstmal vorzubeugen oder dann halt auch abzuschwächen sozusagen, indem man es quasi eindämmt, indem es sich dann nicht mehr so weit ausbreiten kann. Und das ist aber auch laut dem Paper, was ich ja vorgestellt habe, tatsächlich überwiegend zu positiven oder neutralen Auswirkungen auf die Bodeneigenschaften hat, zumindest nicht negativ sich auswirkt auf die Bodeneigenschaften oder nur in manch ganz seltenen Fällen. Aber auch wie alles in der Bodenkunde sehr räumlich heterogen und sehr, sehr variabel von ganz, ganz vielen Eigenschaften abhängig, wie der Vegetation, des Bodens natürlich an sich, Hitze des Feuers und so weiter und so fort, was ich ja eingangs schon gesagt habe. Das heißt, wir können das jetzt nicht ganz pauschal für jeden Standort so benennen, aber diese Masse, dieses Review, also dieses Überblickspapers, zeigt halt wirklich, dass an mehreren Standorten kontrollierte Waldbrandrodung positive oder neutrale Auswirkungen schaffen auf die Bodeneigenschaften haben und sie nicht zerstören, so wie es normale unkontrollierte Waldbrände tun würden. Genau, dass die tatsächlich auch einen Düngeeffekt erzielen kann, aber jetzt natürlich nicht, dass man denkt, man muss jetzt irgendwas abbrennen, nur damit der Boden dann fruchtbarer wird oder so. So ist es jetzt nicht, aber trotzdem, Kohlenstoff kann gespeichert werden, Stickstoff auch und die Ionen können auch im Boden behalten werden oder sich da anreichern. Genau, wodurch dann natürlich auch eine neue Vegetation angepasster wachsen kann. Und natürlich ganz wichtig, dadurch entstehen kaum Emissionen. Ne? Also Kohlenstoff, Stickstoff werden nicht in die Atmosphäre freigesetzt. Also natürlich nicht, gar nicht, schon. Aber im Vergleich zu wirklich diesen unkontrollierten Waldbränden wäre es halt dann schon besser, wenn man kontrolliert Brände oder Flächen abbrennt, die potenziell gefährdet wären, natürlich zu verbrennen sozusagen. So könnte man es nennen. Damit kann man natürlich auch die Treibhausgasemissionen verhindern. Genau, und somit dient die kontrollierte Waldbrandrodung, um jetzt mal auf unseren Titel zurückzukommen, dazu, den Boden quasi trotz des Feuers am Leben zu erhalten. Er wurde quasi abgebrannt, um weiterhin noch leben zu können.
Burned to be alive, Laura, das ist ein, da hast du sehr schön den Bogen gespannt zu diesem Titel. Fantastisch. Also Laura, ein faszinierendes Thema. Ich habe jetzt eine ganze Menge gelernt. Also vor allem natürlich als alter Chemielehrer ist mir schon klar, dass es mehr oder weniger flüchtige Substanzen gibt, ne? Gerade wenn man das auf die Elemente runterbricht, ne? Aber das hast du ja jetzt auch nochmal dargestellt, ne? Also gerade Magnesium, Calcium, auch wichtige Pflanzennährstoffe, ne? Die bei niedrigen Temperaturen gerade eben nicht so die Eigenschaft haben, dass sie flüchtig sind. Also der komplette Bodenchemismus verändert sich dadurch und auch die eher leicht flüchtigen Elemente wie Schwefel. Übrigens ein häufig unterschätzter Pflanzennährstoff, also Schwefel wird da häufig vergessen, ist aber tatsächlich sehr, sehr wichtig, dann auch nicht so angeregt werden, sozusagen auch diese Flüchtigkeit zu besitzen. Das fand ich sehr, sehr interessant. Und Weißt du, was mir sofort in den Sinn kam? Eine ganz alte Form der Landnutzung, die die Leute zum Beispiel auch in Australien betrieben haben, aber auch in Südamerika, Shifting Cultivation. Ne? Also diese Brandrodungsfeldbau, sage ich mal. Ne? Also du hast eine Siedlungsfläche, in unmittelbarer Nähe der Siedlungsfläche wird eben so eine kontrollierte Brandrodung auf einer kleinen Fläche. Also waren ja keine großen Flächen, sondern das war genau die zukünftige ackerbauliche Nutzfläche, die die Leute auch brauchten, ne, angelegt. Ne? Und dann zieht sozusagen dieser Brandrodungsfeldbau immer etwas weiter. Gibt schöne Grafiken auch im Netz, können wir vielleicht auch verlinken. So, und die Leute damals unbewusst, ne, also das ist natürlich auch über Try and Error entstanden, ne, und die haben das natürlich ausprobiert dort, ne, aber ist schon kurios, dass die letztlich genau wussten, was sie taten und dass sie eben auch eine Form des Brandes gewählt haben, ne, die kontrollierte Brandrodung, die, wie wir jetzt wissenschaftlich herausgearbeitet haben, ja nicht so schädlich ist wie ein unkontrolliertes Lauffeuer, ja, das finde ich sehr beeindruckend. Ich habe übrigens in dem Zusammenhang mal frech recherchiert, Laura, wann Australien und wann Südamerika von Menschen besiedelt wurde. Das hätte man auch nicht auf dem Schirm. Australien ist tatsächlich schon deutlich länger von Menschen besiedelt, vor 40.000 bis 50.000 Jahren ungefähr. Ne? Südamerika nicht so, da gab es verschiedene Besiedlungswellen und die älteste ist ungefähr 15.000 Jahre in der Vergangenheit. Ne? Also Südamerika ist noch menschlich sozusagen noch neuer als Besiedlungsort da zu sehen, ne? Aber das sind so typische Regionen der Erde, in denen Shifting Cultivation betrieben wurde. Von daher fand ich das sehr, sehr interessant, ja.
Obwohl ja auch in der Aborigine-Kultur da sehr viel in der Vergangenheit ja gesagt wurde von den anderen Entdeckern quasi, ne, aus Europa, dass Australien ja unbewohnt gewesen wäre oder unbesiedelt, dass es da ja niemanden gab.
Okay.
War ja quasi so. Also es ist ganz viel ja, tatsächlich gibt's ganz viele Museen dafür, die dann halt dafür sorgen, dass die Wahrheit quasi aufgedeckt wird, ne? Weil die sind ja dahin gekommen und haben sich dann das Land quasi genommen und haben gesagt, da gab's nicht. Und dabei gibt's Karten, wo es überall was für Stämme gab und wie hoch aufgelöst die auch wirklich verteilt waren, die Ureinwohner.
Ja.
Also jetzt nicht von so früher, wie du gerade auch gesagt hast, aber trotzdem.
Ja. Ja.
Hab ich auch nochmal.
Das ist aber tatsächlich auch das.
Genau. Und die sind ja auch mehr eins gewesen quasi mit der Landschaft, ne, und mit den Böden und so, finde ich. Also die haben das schon mehr angenommen und verstanden und
ja, das ist, haben wir übrigens auch mal eine Folge zu gemacht, Laura. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Ich muss gerade ganz oder relativ nach unten scrollen. Folge 25, traditionelles ökologisches Wissen. Da stelle ich solche Landnutzungsformen auch mal vor und habe dann auch tatsächlich den Bogen gespannt sozusagen, gesagt, okay, die Leute damals, die wussten Bescheid, ist auch nicht so. Man hat immer manchmal so die Vorstellung, dass Zivilisationen von vor 30.000 Jahren, dass die irgendwie ein bisschen blöde waren und dadurch die Kante. Nee, die hatten keine moderne Wissenschaft, so wie wir uns das mittlerweile erarbeitet haben. Aber die wussten sehr genau, was sie tun, ne? Über Try and Error. Aber da wurde auch Wissen festgehalten, Wissen weitergegeben, ne? Also das ist nicht so, dass das plumpe, tumbe Menschen waren. Da muss man auch immer vorsichtig sein mit solchen Annahmen aus der heutigen Zeit heraus, ne? Und was ganz wichtig ist, Laura, ich habe gerade kommt mir ins Bewusstsein, dass mehr und mehr Firmen entstehen und auch Privatinitiativen, die eben jetzt anfangen, mit Pflanzenkohle zu arbeiten, ne? Und das ist auch nochmal ein wichtiges Thema, was wir uns vornehmen werden, weil du hast mir da jetzt sozusagen initialen Zündfunken gegeben, ne? Hier geht es um kontrollierte Brandrodung, ne, niedrige Temperaturen, aber das ist ja auch noch eine spannende Frage. Was ist denn jetzt eigentlich, wenn ich wirklich Pflanzenmaterial oder allgemein biologisches Material pyrolysiere, also Kohle draus herstelle, ne, die dann auflade mit Kompost zum Beispiel und die dann in den Boden einbringe? Das hat ja auch nochmal Eigenschaften. Ne? Hohe Oberfläche, Nährstoffspeicherung, ne, Wasserspeicherung, so ein Schwammeffekt und so. Ne? Da werden wir uns auf jeden Fall auch nochmal mit beschäftigen und auch damit, dass auch das, Laura, natürlich ein Geschmäckle hat, weil das auch eine Methode entwickelt, eine Methode ist, die in diesen Regionen und vor Jahrtausenden von Menschen entwickelt wurde, die wir uns halt heute einfach aneignen. Ne? Da spricht man häufig auch von kultureller Aneignung. Ne? Und auch das habe ich erlebt tatsächlich in meinem Bekanntenkreis. Ich habe ein paar Freunde aus Kolumbien, denen habe ich das mal stolz erzählt, als ich das im Studium gehört habe, dass eben aus der Amazonasregion ja diese Terra Preta heißt, die schwarze Erde, wörtlich übersetzt, ne? Heute hier en vogue ist. Die erste Reaktion von den Leuten waren, ja, und werden wir da auch mal erwähnt irgendwie? Gibt es da auch Erwähnungen, dass das eigentlich von unserer Kultur entwickelt wurde? Das ist ja was, was man sozusagen aus dieser Kultur nimmt. Die haben es dort eingesetzt, um ja eine Lebensgrundlage zu schaffen letztlich, ne, auch Brandrodung eingesetzt, um eine Lebensgrundlage zu schaffen. Wenn sie das nicht gemacht hätten, wären Zivilisationen da drauf gegangen, ne? Und wir nehmen es heute, weil wir aus unserem ohnehin humusreichen Gartenboden noch mal ein bisschen mehr rausholen wollen, damit wir eben noch die größeren Tomaten, das ist jetzt übertrieben formuliert, aber so kann man das auch sehen, ne? Da hat das ein Stück weit eben auch ein Geschmäckle. Wird noch spannend.
Also ich wollte dazu nochmal, genau, also ich kann den Grundgedanken dahinter schon verstehen, möchte aber auch nochmal darauf hinweisen, dass das organische Material, was ja hier in diesem Fall verbrennt und sehr gut ist für die Bodeneigenschaften und den Kohlenstoff da hält und so weiter und so fort, und als quasi, wir können es jetzt ganz vereinfacht sagen, Dünger gehen, das ist ja schon vor Ort und Stelle, also ist ja wirklich natürlich da, das verbrennt da, dass wenn ich jetzt irgendwas anderes, was ich künstlich hergestellt habe, irgendwo drauf gebe, wo es nicht natürlich ist, dann hat das natürlich, wirkt sich das natürlich auch auf die Bodeneigenschaften und Stoffflüsse oder sowas aus. Also da weiß man jetzt dann natürlich nicht so, was dann freigesetzt wird oder was passiert. Ne?
Richtig, richtig. Ne? Du hast vollkommen recht. Ich komme hier vom Hundertsten ins Tausendste. Ne? Ich wollte nur mal sozusagen anteasen, dass wir hier noch eine ganze Menge an Themen auf der Halde liegen haben.
Es gibt noch Gesprächsstoff.
Ja, wir haben noch, und ich freue mich immer drauf, Laura. Das war eine sehr, sehr schöne Folge. Und ich habe ja noch einen Traum, Laura. Einen Traum habe ich noch. Wir haben hier so ein tolles Team zusammengestellt. Wir haben eine tolle Community. Und ein Traum von mir ist aber tatsächlich, dass wir irgendwann mal noch eine Soulcast-Wandergruppe zusammenstellen und mal im Harz durch die Kante latschen. Und da sage ich euch eins, da wird nicht geraucht, Leute. Das haben wir heute gelernt. Ja? Unkontrollierte Waldbrände sind das Worst-Case-Szenario. Das wollen wir nicht, weil dann auch spezialisierte Feuerwehrleute ausrücken müssen und kontrollierte Brände legen. Und dann gibt es einfach ein großes Desaster. Nein, wollen wir nicht. Aber Laura, du hast mir heute eine ganze Menge beigebracht und ich danke dir sehr dafür, für diesen tollen Einblick. Und dann machen wir an der Stelle jetzt einen Deckel drauf und du weißt ja, was jetzt kommt. Das ist immer gute Sitte bei mir, dass ich sage, du hast das Thema vorbereitet und du musst jetzt oder sollst natürlich auch die letzten Worte sprechen. Ja, du musst, machst es nicht so gerne, genau. Aber ich bin mir sicher, du hast da auch was vorbereitet.
Ja.
Und bevor die Laura uns die letzten Worte kredenzt, muss ich mich nochmal aus dem Schnittraum melden. Ich habe nämlich tatsächlich in der Abmoderation dieser Folge vergessen, wie ihr uns tatsächlich erreichen könnt mit Lob, Kritik, Folgenvorschlägen, whatever. info@zollcast.de ist da natürlich die E-Mail-Adresse eurer Wahl. Darüber hinaus sind wir auf zahlreichen sozialen Medien wie Blue Sky, X, was mal Twitter hieß, Instagram, Facebook und LinkedIn vertreten. Und ihr könnt uns natürlich auch auf verschiedenen Wegen unterstützen, unter anderem auch durch Orphonic Credits, die Details dazu erfahrt ihr unter soulcast.de/unterstützen. Und jetzt kommen Lauras letzte Worte, die sie sich gut überlegt hat. Viel Spaß.
Nee, das kommt meistens aus dem Bauch heraus. Aber tatsächlich ist es so, es freut mich, das Thema vorgestellt zu haben. Es hat mir auch sehr viel nochmal gezeigt, worüber man sonst nicht nachdenkt. Und ich will damit auch nur noch einmal mitgeben, bleibt immer neugierig, denn manches ist halt nicht so, wie es erstmal klingt oder scheint. Denn wenn wir jetzt denken, Feuer mit Feuer bekämpfen oder Feuer schlecht auf die Bodeneigenschaften. Nein, man muss sich alle möglichen Details und Szenarien wirklich angucken und alles auch ein bisschen beleuchten. Und dann ist es vielleicht tatsächlich gar nicht so schlimm, wie man eigentlich denkt, sondern eher noch im Positiven. Deshalb bleibt immer neugierig und weiterhin gespannt und bis zum nächsten Mal.
Der Soulcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf soulcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert.
Vielen Dank für eure Unterstützung.